herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Ja, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ich begrüße Sie zum 79. Hedgework Talk. Heute widmen wir uns dem Thema CLOs, Collateralized Loan Obligations vielleicht. Nicht unbedingt etwas, wo jeder täglich damit zu tun hat, aber etwas sehr, sehr Spannendes. Und ich habe mit Paavo Bartsch und Ines Bartsch zwei Vollprofis hier bei mir von CIS Asset Management, zwei absolute Spezialisten. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich an den Namen CIS Asset Management erinnern. Wir haben vor ungefähr einem Jahr schon über das Thema CLOs gesprochen. Nun, jetzt ist ein Jahr rum und ich glaube, wir sollten diese sehr interessante Asset-Klasse jetzt noch mal beleuchten. Dennoch, Einstiegsfrage an euch beide. Hallo, schön, dass ihr
da
seid.
Danke, dass wir wieder da sein dürfen.
An euch die Einstiegsfrage. Erklärt doch noch mal bitte kurz ein CLO, damit jeder abgeholt wird, der das vielleicht nicht genau weiß.
Sehr gerne. Ich würde ganz einfach mal anfangen. Ja, ein CLO, ausgesprochen Collateralized Loan Obligation, ist eine Zweckgesellschaft, also ein SPV. In diesem SPV sind zwischen 150 und 350 dinglich besicherte Unternehmenskredite. Das sind alles Unternehmen in einem Broadly Syndicated CLOs, die eine bestimmte Größe haben. Die müssen mindestens 250 Millionen EBITDA pro Jahr haben. Diese Kredite sind immer besichert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Airline habe, ist diese Besicherung die Flugslots oder das Flugzeug. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen, sind zum Beispiel Breitling, sehen wir in Portfolien, Burger King oder Messer GmbH, also recht große gestandene Unternehmen. Das CLO-Portfolio wird von dem CLO-Manager gemanagt. Der CLO-Manager hat zwischen 10 und 15 Analysten, die aktiv die Kredite einkaufen und verkaufen. Also es gibt statische CLOs, aber wir sind eher bei den dynamischen CLOs zu Hause. Ein CLO von der Größe ist in etwa 500 Millionen groß. Das muss man sich eigentlich vorstellen wie eine Bilanz. Ich habe die Aktivseite, auf der Aktivseite habe ich die Kredite und die Passivseite. Auf der Passivseite, das ist die Finanzierungsseite. Die Finanzierungsseite ist in mehreren Tranchen tranchiert. Die oberste Tranche, also die sicherste Tranche, ist die AAA-Tranche. Da hat man auch dadurch, dass das Risiko nicht so sehr hoch ist, den geringsten Spread. Und es geht dann von der AAA-Tranche zu Doppel-A-Tranche, Single-A-Tranche, Triple-B-Tranche und Doppel-B-Tranche. Und da kommt die CLO-Equity. Die obersten Tranchen, die ein Rating haben, haben alle einen festen Coupon. Und die CLO-Equity bekommt den kompletten Überschuss. Bei der CLO-Equity, wo man den kompletten Überschuss bekommt, hat man am meisten Risiko, dass wenn auf der Aktivseite Kredite auffallen, würde als allererstes die CLO-Equity angefressen. Es würde sich die Struktur bis zu AAA hochfressen, wenn man das mal so sagen darf.
Okay, also das ist gut erklärt. Vielen Dank. Also ich kaufe Kredite. Es ist ein sehr regulierter Markt. Es ist ein schon sehr lange bestehender Markt aus den USA kommend, aber auch in Europa, kommen wir später drauf, vorhanden und reguliert. Wer ist denn so ein typischer Investor normalerweise? Und vielleicht blickt mal zurück. Wie hat das angefangen? Was waren so die ersten Investoren? Wie hat sich das weiterentwickelt bis heute?
Ja. Also wir selbst sind also unser Vater hatte damals 1995 gestartet, also ein recht langer Markt. Die Investorenschicht hat sich ein bisschen verändert. Ganz früher war es so, dass in den unteren Tranchen auch sehr viele Versicherungen und Banken waren. Inzwischen gibt es regulatorische Hürden für Versicherungen und Banken, dass sie recht viel Kapital hinterlegen müssen. Deswegen sind sie nicht mehr in der CLO-Equity so tätig. Inzwischen ist es so, dass in den oberen Tranchen, also von der AAA-Tranche bis zur Single-A-Tranche, hauptsächlich Versicherungen und Banken sind, die investieren. Wenn ich mir die Triple-B bis Single-B-Tranche anschaue, habe ich viele Versorgungswerke, Pensionskassen, Vermögensverwalter, die in diese Tranche investieren. Um CLO-Equity, wo ich das höchste Renditeprofil habe, sind dann auch dementsprechend die Kunden. Da habe ich dann eher Family Offices, Private Equity Fonds, Asset Manager und Hedgefonds, die investieren.
Okay, wunderbar. Also breit gestreut, aber ja. Die Namen, die du genannt hast, heißt ja auch extrem seriöse Kapitalsammelstellen, extrem kundige Kapitalsammelstellen. Also die wissen, was sie tun, in was sie investieren. Und das zeigt ja auch wieder, dass der CLO-Markt extrem etabliert ist.
Ja, was halt das Schöne im CLO-Bereich ist, dass ich mir halt selbst das Risikorenditeprofil aussuchen kann. Von ganz wenig Risiko im oberen Bereich bis zu mehr Risiko.
Du kannst wählen als Investor und das ist sehr gut, ja. Gehen wir nochmal ganz kurz auf USA, Europa. Also USA, habe ich verstanden, ist sozusagen der Hauptmarkt auch, was Assets Under Management anbetrifft. Europa hat natürlich nicht die Tiefe, aber ist auch kein kleiner Markt. Ja. Vielleicht könnt ihr beide Märkte mal ganz kurz skizzieren von der Größe und vielleicht auch, ob es Besonderheiten gibt bei dem einen oder anderen Markt.
Ja, genau, bezüglich der Größe. Der europäische Markt ist etwa 5-mal so klein wie der amerikanische Markt. Der europäische Markt ist aber immer mehr am Kommen. Der amerikanische Markt ist in ein paar Punkten ein bisschen effizienter aufgestellt als der europäische Markt. Wenn man sich zum Beispiel das Insolvenzrecht anschaut, in Amerika habe ich Chapter 11, bedeutet, ich habe ein einheitliches Insolvenzrecht. Wenn ich in Europa CLOs einkaufe, habe ich verschiedene Insolvenzrechte pro Region. Wenn ich mir die regulatorischen Vorgaben anschaue, in Amerika sowie in Europa, habe ich in Europa striktere Vorgaben, bedeutet, der CLO-Manager muss zum Beispiel selbst in seine Tranchen investieren, also die sogenannte Risk Retention Rule, die ich in Amerika nicht habe. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die ETFs anschaue, ist der amerikanische Markt noch deutlich tiefer als der europäische, aber auch da ist der europäische Markt mehr im Kommen. Bezüglich der Ausfallraten sind wir in Europa zurzeit besser als in Amerika. In Amerika habe ich eine Ausfallrate auf der Senior Secured Loan Seite von um die 3,79%. In Europa bin ich da nur bei 0,71%. Wenn ich einen Ausfall habe, ist halt auch die Erholungsrate sehr wichtig, sich anzuschauen in den beiden Segmenten. Da sind wir in Amerika bei um die 57%, in Europa bei um die 70%.
Das ist ein gutes Stichwort auch. Ich meine, wir erleben ja alle momentan erhöhte Phasen der Unsicherheit, sei es von geopolitischer Seite, sei es auch von wirtschaftlicher Seite. Die Insolvenzwelle in Deutschland bricht sich Bahn. Keiner weiß mehr genau, was die Ursachen sein könnten, wie man heute lesen kann. In den USA kann ich mir vorstellen, dass es für die Unternehmen auch nicht ganz einfach ist, wenn sie heute diese Vorgaben von ihrem Präsidenten bekommen, morgen diese und die Welthandelsordnung im Stundentakt geändert wird. Das schlägt ja auch auf die Anleihen durch. Wie hat sich denn der Gesamtmarkt gezeigt? Ist der nervös jetzt angesichts dieser neuen Herausforderungen oder hat er sich resilient und robust gezeigt?
Ich skizziere mal den Markt seit Anfang des Jahres. Also Anfang des Jahres war der zugrunde liegende Lohnmarkt sehr stabil. Also zeitweise haben über 60% der Loans über Paar, also über 100 gehandelt. Was hauptsächlich dadurch getrieben ist, dass wir eben in Amerika ein sehr hohes Zinsniveau haben und eine hohe Nachfrage nach Floating-Rate-Produkten, sprich Loans und CLOs haben. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, gibt es eben aufgrund der Unsicherheit an den Märkten, hauptsächlich politische Unsicherheit, die natürlich auch auf die Wirtschaft sich widerspiegeln, wenig M&A und LBO-Aktivität. Also es gibt kaum Neuemissionen am Lohnmarkt, was halb eben am Sekundärmarkt der Preis nach oben getrieben wurde. Wenn wir uns jetzt angucken, die volatile Marktphase in Q2, also speziell nach Liberation Day, also nachdem die Zölle angekündigt wurden, genau das Wort hatte ich gesucht, da ist der Markt nach unten gelaufen, nicht jetzt so stark wie zum Beispiel der High-Yield-Markt, aber es haben nur noch so 2-3% der Loans über Paar gehandelt und die meisten, also über 50%, haben zwischen 98 Cent auf den Dollar bis 100 Cent auf den Dollar gehandelt. Also in einem guten Umfeld. Der Lohnmarkt ist insgesamt fokussierter auf die USA, also zentralisierter als jetzt zum Beispiel der High-Yield-Markt, wodurch der High-Yield-Markt eben mehr zusammengelaufen ist als der Lohnmarkt. Aktuell, muss ich sagen, hat sich's wieder erholt. Also wir haben wieder zwischenzeitlich, dass über 60% der Lohns über Par gehandelt haben, was auf der Lohnseite eben dazu geführt hat, dass viele Refinanzierungen und Repricings stattgefunden haben. Das heißt, die Risikoprämie auf der Lohnseite ist zusammengelaufen. Und wir sehen nach wie vor sehr, sehr viele Neuemissionen im CLO-Bereich, hauptsächlich in den USA, aufgrund dieses Floating-Rate-Charakters. Wenn wir uns jetzt die Fundamentaldaten angucken, auf der Lohnseite ist es eigentlich stabil geblieben, also sowohl vom Leverage-Ratio her als auch vom Interest-Coverage-Ratio her. Die Ausfälle sind soweit auch stabil, um die 4%, obwohl wir nach wie vor mehr technische Ausfälle haben, also nicht wirkliche Zahlungsausfälle, dass keine Zinsen bezahlt werden, sondern Restrukturierung auf der Finanzierungsseite des Lohnemittenten. Das ist den Trend, den wir sehen. Also Fundamentaldaten nach wie vor recht stabil. Ein Ungleichgewicht, würde ich sagen, zwischen Angebot und Nachfrage und dadurch eine hohe technische Unterstützung am Markt, was zu sehr hohen Lohnpreisen führt.
Nochmal ganz kurz zur Ausfallrate, wenn du sagst 4%. Wie ist das im langfristigen historischen, in der historischen Betrachtung zu werten? War das schon immer so um die 4% rum oder ist das jetzt hoch oder niedrig?
Durchschnittlich waren wir so bei 2,5%. Also auch wenn wir unsere CLOs modellieren, modellieren wir so 2% Constant Default Rate ein, also ja, um die 2%. Mhm. Also im Vergleich dazu ist es schon höher, aber wir haben eben... Mhm. Also wenn man sich die wirklichen Zahlungsausfälle anguckt, sind wir zwischen 1,5 bis 2%. Also da kommen wir nicht über die 4%. Die 4% inkludiert eben auch die technischen Ausfälle, das heißt die Restrukturierung, die keine wirklichen Zahlungsausfälle sind.
Ich glaube, das ist hier der richtige Moment, um noch mal ganz kurz darauf hinzuweisen, CLO ist nicht CDO, weil das wird heute immer noch verwechselt. Ja. Ich habe neulich wieder Artikel gelesen, wo ich das Gefühl hatte, der Autor hat nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen CDO und CLO ist. Ist natürlich auch schwierig, aber hier noch mal ganz klar, CLO, Kreditmarkt und wir sehen Ausfallraten von 2 bis 4%, ja, wenn es turbulent wird. Das sind Dinge, die man in einem großen Portfolio sicherlich handeln kann. Kommen wir aber mal zur Rendite jetzt als nächste Frage. Diese jährlichen Risikoprämien von US-CLOs und europäischen CLOs, wo liegen die denn? Was kann ich denn da erwarten von Equity bis AAA-Tranche?
Genau, das ist mein Part. Ich habe hier auch ein Schaubild vorbereitet. Ich weiß, die meisten hören das Podcast einfach nur, deswegen werde ich trotzdem mal das Schaubild teilen und werde aber auf der Tonspur die wichtigsten Punkte sagen.
Sehr gut. Wir können auch sagen, man kann uns auch auf YouTube sehen. Ne? Wer das lieber hat, live und in Farbe, der kann sich das auf YouTube anschauen, aber wir werden natürlich auch alle Daten jetzt sagen.
Die genau, ich teile es jetzt mal hier. Ja. Das hat Jex heute Morgen nochmal vorbereitet. Und zwar sieht man da in Amerika sowie in Europa die Spreads, wie sie sich von 2021 bis heute in den jeweiligen Tranchen verhalten haben. Ich würde da ganz gerne mal die durchschnittlichen Zahlen sagen, wie das denn in den letzten 10 Jahren waren und dazu dann der aktuelle Markt. Wenn ich mir Amerika anschaue, die durchschnittliche Zahl bei der AAA-Tranche war so um die 139 Basispunkte. Wir liegen zurzeit bei um die 130 Basispunkte. Also wir sind in allen Tranchen eigentlich leicht unterm 10-Jahres-Durchschnitt. Bei der Doppel-A-Tranche waren die durchschnittliche Zahl so um die 204 Basispunkte. Das Maximalste, was wir die letzten 10 Jahre gesehen haben, waren um die 500 Basispunkte. Es ist runtergekommen.
Ganz kurz, ja. 500 Basispunkte über einem Referenzzinssatz oder 500 Basispunkte...
Genau, 500 Basispunkte über SOFA bedeutet.
Okay. Das gibt ungefähr wie viel in der Summe?
Ja, da sind wir so bei um die 7,5%.
Ah, okay, ja, das klingt schon anders.
Genau, ja, ich habe jetzt sagen wir mal die Referenzzahl rausgenommen, damit man nur den CLO-Markt an sich sieht. Bei der Doppel-A-Tranche liegen wir zurzeit bei um die 100 180, 190 Basispunkte. Wenn man sich jetzt die AAA-Tranche anschaut, da waren auch die durchschnittlichen Zahlen so um die 407 Basispunkte. Da sind wir jetzt bei der BBB-Tranche zurzeit bei um die 350. Also wir liegen überall unter dem Durchschnitt zurzeit. Deswegen warten wir an sich auch zurzeit mit neuen Investitionen ab. Also wir kaufen zurzeit aktiv nicht sehr viele neue CLOs. Wenn ich mir den europäischen Rahmen anschaue, da waren wir von den Spreads her, wenn ich mir die letzten 10 Jahre anschaue, immer leicht unter den amerikanischen Durchschnitt. Da war ich bei Triple A bei um die 128 Basispunkte, bei der Doppel-A-Tranche bei um die 200 Basispunkte, Single A 275 Basispunkte und zum Beispiel Doppel B waren wir bei 673 Basispunkte. Man sieht aber auch die Punkte auf der Grafik recht gut. Bei CLO Equity kommt es immer stark davon, hängt es stark davon ab, zu welchen Marktzeiten ich investiere. Also CLO Equity haben wir die letzten Jahre eigentlich alles gesehen von 7 bis 16%. Bei der CLO Activity hat man halt mehrere Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen, weil ich keinen festen Spread bekomme. Bedeutet also Einkaufspreis zum Beispiel sehr wichtig auf der Kreditseite.
Aber das klingt doch, sagen wir mal, also jetzt verstehe ich auch, dass da Versicherer gerne reingehen in diese Sachen. Das klingt doch sehr auskömmlich und in einem Geschäft, wo auch verlässliche Zahlungsversprechen beispielsweise von Seiten des Versicherers etwas Wichtiges sind, sind das natürlich sehr stabile Ströme, die reinkommen. Das ist prima. Ja, vielen Dank. Jetzt lass uns mal in die nächste Entwicklung reingehen, Paavo und Ines. Immer mehr CLO-ETFs kommen auf den Markt. Ja, also es gibt ja immer dieses schöne Wort, die Demokratisierung der Märkte. Ist das jetzt auch eine Entwicklung, wo ihr sagt, die macht Sinn? Und wenn ja, eine kurze Einschätzung von euch, wo sind da die Chancen für Investoren, auch einfache Investoren, denn die werde ich ja auch mit kleineren Tranchen kaufen können, CLO-ETFs. Und wo sind da eventuell Risiken, die ich beachten muss als Investor?
Ja, es ist aktuell ein sehr populäres Thema. Ich glaube, allein im letzten Monat wurden um die 3 neue europäische CLO-ETFs lanciert. Und es eben hauptsächlich, was ja eigentlich, ETFs sind ja eigentlich eher ein liquides Produkt, es ist eher im CLO-AAA-Bereich, aber es gibt auch ETFs eben in den unteren Tranchen, also Single-B und Doppel-B-Tranchen. Die oberen Tranchen im CLO-Bereich, AAA, ist eher liquider, desto weiter runter ich in die Kapitalstruktur gehe, desto illiquider wird es. Aus Sicht der CLO-Equity Investoren ist es jetzt per se nichts Schlechtes, weil es eben dafür sorgt, dass die Finanzierungsseite, also die Spreads bei den Verbindlichkeiten stabil bleiben oder zusammengelaufen sind, was für die Equity positiv ist. Auf der anderen Seite, das habe ich ja schon ein bisschen angeregt, ist die Nachfrage nach Floating-Rate-Produkten wie zum Beispiel auch Loans sehr hoch, was den Preis nach oben treibt und was diesen Effekt ein bisschen ausgleicht. Was man sich angucken muss als Investor, wenn man in die ETFs geht, weil CLOs sind ja schon ein sehr komplexes Finanzprodukt. Und desto weiter ich in die Tranchen nach unten gehe, desto illiquider wird es. Da muss ich mir eben genau das Risiko-Return-Profil anschauen, gerade wenn ich in den Mezzanin-Bereich gehe, wie sich das Liquiditätsprofil auswirken könnte, wenn der Markt eben volatil ist. Um das richtig einschätzen.
Also das zeigt mir, das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Diskussion um die LTIFs momentan, wo ja jeder einzelne LTIF ja ein Universum für sich ist, das man analysieren muss. Ines, ich entnehme daraus, wer sich für CLO-ETFs interessiert, der soll unbedingt jeden Einzelnen sich anschauen und mit den anderen vergleichen, um genau zu wissen, was für eine Risikorenditestruktur in und welchem Bereich er eben von AAA bis Equity, was er da abdeckt, ja. Dass er da Klarheit hat. Also extrem spannende Entwicklung. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, irgendwo in den USA haben wir, in eurem Newsletter war das, glaube ich, sogar, die 30 Milliarden Dollar in CLO-ETFs. Ja, in Europa sind das noch irgendwie zwischen 200 und 300 Millionen, aber auch stark wachsend. Also sieht man auch wieder eine Entwicklung, die aus den USA rauskommt. Ganz zum Schluss die Abschlussfrage an euch oder eine von zwei. Erzähl doch ganz kurz nochmal was über die CIS Asset Management, über eure Produkte, eure Ergebnisse und was so kommt. Ich habe entnommen, ihr wartet ein bisschen ab, bis, sagen wir mal, die Renditestrukturen wieder so sind, wie ihr sie gerne hättet, um dann mit neuen Ideen zu kommen. Ich bin gespannt.
Ja, genau, zu uns. Ja, wir sind ein Asset Manager. Der Hauptsitz bei uns ist in Eschborn, also in der Nähe von Frankfurt. Wir machen ausschließlich CLOs. Wir sind ein Familienunternehmen. Meine Schwester ist für das Portfolio Management zuständig. Ich bin die Person, die die Vertriebsseite abdeckt. Wir sind insgesamt ein Team von um die 10 Personen. Wir sind sehr, sehr analytisch fokussiert. Also die kompletten Mitarbeiter bei uns sind auf der Analyseseite. Wir selbst sind, also unsere Familie ist seit 1996 im CLO-Bereich. Die Firma wurde 2007 gegründet. Wir haben verschiedene Arten von Produkten. Also wir haben eine Verbriefungsgesellschaft in Luxemburg und über diese Verbriefungsgesellschaft machen wir so eine Art Segregated Accounts für die Kunden, wo sie uns das Risikorenditeprofil mitteilen können und wir bauen dann die Portfolien für die Kunden auf. Das machen wir normalerweise so ab um die 10 Millionen. Wir haben aber auch einen Commingled Fund, das Compartment Taunus. Da investieren wir zum Beispiel hauptsächlich in die CLO Equity. Da haben wir einen Track Record von um die 16% nach Kosten. Wenn man alle unsere Produkte zusammennimmt mit den Spezialfonds, sind wir bei um die 10% nach Kosten. Wir sind aber auch zurzeit dabei, ein neues Produkt ins Leben zu rufen, was ein bisschen liquider wird, weil bisher sind wir ja auf der illiquiden Seite, wo wir in die graded Tranchen von CLOs investieren. Wir warten aber leider noch auf den Stempel von dem Prüfer. Bedeutet, ich hoffe, dass wir in den nächsten 3 bis 6 Monaten damit starten können. Und will jetzt noch nicht zu viel dazu sagen. Es ist noch in der Mache, aber wir hoffen natürlich, dass bis dahin auch sich der Markt noch ein bisschen verändert hat, dass wir mit schönen Spreads starten können auch.
Also vielen Dank, das ist ein super Schlusswort. Ich denke mal, wir werden sicherlich auch bei Hedgework drüber berichten, wenn ihr mit dem neuen Produkt dann auch da seid. Und ich entnehme daraus, der Markt ist extrem dynamisch. Er erweitert sich momentan auch in Richtung auf kundige Privatinvestoren, sage ich jetzt mal, über die über die ETF-Strukturen dann eben auch. An sich eine gute Entwicklung, bislang halt, wie du selber sagst, 10 Millionen, ne? Das ist eher institutionell, ganz klar, oder Family Offices, und da könnte dann auch nochmal Musik und auch Diversifikation in so manches Portfolio kommen. Euch beiden danke ich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke dir.
Und freue mich schon auf das nächste Gespräch mit euch.
Super. Bis dann. Dann dir noch eine schöne Woche. Tschüss.
Danke.